Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Ich spreche mit Elke Leuchinger und Frank Swiatschny über Weltbevölkerung. Wird sie immer weiter wachsen? Und wie hängt die Weltbevölkerung mit der Klimakrise zusammen? Und schließlich reden wir darüber, welche Gemeinsamkeiten die Bevölkerung weltweit aufweist bei aller Unterschiedlichkeit, und zwar über das Alter, die steigende Lebenserwartung und Verstädterung. Schaut man sich mal die Echtzeitstatistik der Weltbevölkerung im Netz an, das habe ich gemacht, dann wächst die Zahl dort schneller, als man überhaupt mitsprechen kann. Jetzt sind wir bei fast 7,9 Milliarden Menschen auf der Erde. Ist das eine Zahl, die immer noch weiter wachsen wird?
Erstmal ja, aber immer noch weiter nein. Was meine ich damit? Auf absehbare Zeit werden weiterhin global mehr Menschen geboren werden als sterben. Und um da mal so eine Größenordnung zu haben, momentan ist es so, dass weltweit betrachtet 80 Millionen Menschen mehr geboren werden, als wir Sterbefälle haben. Das nennt man ja das natürliche Wachstum. Pro Jahr sehen wir das, und das entspricht in etwa der Bevölkerung Deutschlands, um das mal einordnen zu können. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass die Wachstumsrate der Weltbevölkerung selber seit Jahrzehnten zurückgeht und sich das Wachstum verlangsamt. Was heißt das für diese 80 Millionen? Diese werden von nun an jedes Jahr weniger werden. Also die Zuwächse an Weltbevölkerung jedes Jahr, die gehen zurück. Und eine Vorausberechnung, die man da gut heranziehen kann, um zu sehen, was bedeutet das für die nächsten Jahrzehnte, das sind die Vorausberechnungen der Vereinten Nationen, konkret deren Hauptvariante. Da sieht man dann, dass ungefähr rund um das Jahr 2100, basierend auf deren momentanen Annahmen, das Maximum der Weltbevölkerung erreicht sein wird und man dann mit einem Rückgang rechnen kann. Das Maximum wird geschätzt so bei 10,9 Milliarden, sprich, das wären dann nochmal 3 Milliarden mehr im Vergleich zu heute.
Das ist ja ein recht langer Zeitraum. Wie sicher sind denn solche Vorausberechnungen? Du hast gerade schon gesagt, es gibt eine Hauptvariante der Vereinten Nationen.
Genau, um da so ein Gespür für zu kriegen, ist das jetzt nur ein Weg, den es geben kann? Oder was passiert denn, wenn man da an den Annahmen für diese Vorausberechnung was ändert? Rechnet man oft mit Szenarien. Und das tun nicht nur die Vereinten Nationen, sondern eben auch andere Institutionen. Und in diesem Fall ist es ganz interessant, sich anzuschauen, zu welchen Ergebnissen für die globale Bevölkerung kommen eben andere Institutionen im gleichen Zeitraum. Und was man da sieht, der Trend geht in die gleiche Richtung. Andere Institutionen gehen auch davon aus, dass das Wachstum weiterhin zurückgeht. Wo sich diese Vorausberechnungen unterscheiden, ist jedoch, wann das Maximum erreicht wird und bei welcher Weltbevölkerung das sein wird. Und der Faktor, der größte, der diese Unterschiede treibt und der auch der größte Unsicherheitsfaktor in diesen Vorausberechnungen ist, ist, wie wird sich das Geburtenverhalten entwickeln? Und da konkret in Ländern, die momentan noch vergleichsweise hohe durchschnittliche Kinderzahlen pro Frau haben.
Jetzt haben wir ja gesehen, dass die Zunahme der Weltbevölkerung vor allem ein Phänomen der jüngeren Vergangenheit ist. Ich fand es sehr erhellend zu sehen, dass noch 1950 vergleichsweise nur 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde gelebt haben. Könnt ihr mal kurz dieses Wachstum der Weltbevölkerung charakterisieren über die letzten Jahrhunderte hinweg?
Ja, dieser gerade genannte Anstieg, also 1950 erst 2,5 Milliarden Menschen, jetzt sind wir bei 7,9 Milliarden. Das ist historisch betrachtet ein sehr, sehr junges Phänomen. Also dass über so kurze Zeiträume hinweg mehrere Milliarden Weltbevölkerung hinzukommen. Um das mal einzuordnen auch wieder, rund um 1800 wurde erst die 1-Milliarden-Marke überschritten. Also davor lebten weniger als 1 Milliarde Menschen auf der Welt gleichzeitig. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, rund um das Jahr Null waren es nur etwa 200 Millionen Menschen. Und wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, so 10.000 Jahre vor Christi Geburt, dann reden wir hier in Größenordnung 4 bis 6 Millionen. Also was ich damit zeigen will, ist dieser Anstieg von 1 Milliarde im Jahr 1800 auf eben die 2,5 Milliarden im Jahr 1950 und jetzt auf die knapp 8 Milliarden. Das ist jetzt mal historisch gesehen ein krasser Zuwachs, der vor allem der neolithischen Revolution geschuldet ist und der industriellen Revolution, ohne da jetzt genauer eingehen zu wollen. Aber das sind zwei so Meilensteine in der Entwicklung, die im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum gesehen werden.
Also das ballt sich so in der Gegenwart und es ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns jetzt mit dem Wachstum der Weltbevölkerung beschäftigen. Ein anderer Punkt dabei ist, dass wir uns natürlich die Frage stellen müssen angesichts der Klimakrise, ob die Erde den Ressourcenverbrauch dieser ganzen Menschen aushalten kann. Die Frage ist also, wie viel verbrauchen die Menschen eigentlich und welchen Lebensstandard können sie sich damit leisten? Und das ist weltweit, wie wir wissen, ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Könntet ihr das vielleicht mal kurz charakterisieren, wie der regionale Verbrauch oder der Konsum pro Kopf aussieht?
Ja, klar. Auffällig ist, die wenigsten Ressourcen werden pro Kopf dort verbraucht, wo die Bevölkerung am schnellsten wächst. Und das sind im Moment natürlich die ärmsten Länder. Dort sind die Menschen auch am meisten von den Folgen des Klimawandels betroffen. Sie sind vulnerabel, weil sie eben wenig Ressourcen zur Verfügung haben. Dabei wird der nicht nachhaltige Konsum von einer kleinen Minderheit verursacht. Der ärmste Teil der Weltbevölkerung trägt durch seinen Konsum dagegen relativ wenig zu Klimawandel und Zerstörung der Umwelt bei. Man kann das vielleicht sehr vereinfacht formulieren. Die verbrauchsintensiven, relativ stabilen Bevölkerungen des globalen Nordens stehen den verbrauchsarmen, aber wachsenden Bevölkerungen des globalen Südens gegenüber. Insofern führen wir natürlich auch eine Gerechtigkeitsdebatte bis hin zu den Vereinten Nationen bei der Klimakonferenz und bei anderen internationalen Vereinbarungen. Zum anderen geht es natürlich auch darum, wie man den Konsum und die Produktion in der Zukunft wieder nachhaltiger machen kann. Heute wird die Grenze der Nachhaltigkeit ja deutlich überschritten. Das ist etwa seit den 1970er Jahren schon der Fall. Wie wir das tatsächlich erreichen können, also wieder nachhaltiger zu werden, das ist natürlich sehr umstritten und als Problem noch immer auf der Agenda.
Kannst du kurz mal sagen, wie sich diese Nachhaltigkeitsgrenze berechnet?
Die Nachhaltigkeitsgrenze wird in der Regel mit dem ökologischen Fußabdruck ausgedrückt. Und der umfasst die Fläche, die erforderlich ist, um die natürlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die für den Konsum benötigt werden. Auch die Flächen, die benötigt werden, beispielsweise um die Nahrungsmittel anzubauen. Und wenn wir einen globalen Fußabdruck von etwa der Fläche einer Erde haben, dann ist das die Nachhaltigkeitsgrenze. Brauchen wir mehr als die Fläche einer Erde, dann bedeutet das, dass wir ein Defizit kreieren. Wir benutzen mehr Rohstoffe, mehr Ressourcen, mehr Fläche, als wieder regeneriert werden kann.
Also Ungleichheit im Verbrauch und auch der immer deutlicher werdende Klimawandel, die Klimakrise sind zwei Aspekte, die mit dem Bevölkerungswachstum zusammenhängen oder in diesem Zusammenhang diskutiert werden. Gibt es sonst noch Dinge, die rund ums Bevölkerungswachstum diskutiert werden?
Ja, ich denke, ein weiteres Megathema im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum ist die Verstädterung. Also wir haben in Asien und in Lateinamerika ja in den vergangenen Jahrzehnten gesehen, dass dort die Megastädte sehr stark gewachsen sind. In Afrika steht die Urbanisierung noch bevor. Die UN-Modellrechnungen, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, nimmt an, dass der größte Anteil des künftigen Bevölkerungswachstums, also des Wachstums bis zum Ende dieses Jahrhunderts, auf die afrikanischen Städte entfallen wird. In der Vergangenheit wurde das sehr kritisch gesehen. Städtewachstum war also etwas, was man vermeiden wollte. Heute ist aber klar, bei anhaltendem Bevölkerungswachstum ist Urbanisierung unvermeidlich. Und es ist nicht nur unvermeidlich, es trägt eben auch zur menschlichen Entwicklung bei. In den Städten konzentriert sich die Infrastruktur für Gesundheit und Bildung, also das, was wir brauchen für nachhaltige Entwicklung. Dort wird der größte Teil des Wirtschaftswachstums erwirtschaftet. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Es geht heute auch nicht mehr nur darum, eben die Urbanisierung zu verhindern, sondern eher sie ökologisch zu gestalten. Ich will mal ein Beispiel bringen. Wenn wir jetzt uns anschauen, wie wir im globalen Norden leben, wo eben in den letzten Jahrzehnten suburbane Wohngebiete sehr stark sich verbreitet haben, dann ist ganz klar, dass im Vergleich dazu beispielsweise das Leben in der Stadt weniger Fläche verbraucht und auch weniger Verkehr verursacht, wenn wir alle anderen Rahmenbedingungen mal gleich halten.
Ja, Verstädterung ist dann ja auch interessanterweise einer der Trends, die Weltbevölkerung teilt. Also so unterschiedlich ihr Wachstum sonst auch verläuft und die Lebensbedingungen der Menschen sind, gibt es doch eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten, zu denen also die Verstädterung gehört. Aber auch, dass die Lebenserwartung weltweit zunimmt und auch, dass die Alterszusammensetzung sich ändert, also es mehr ältere Menschen gibt an der Bevölkerung. Auch die internationale Mobilität ist noch so ein Punkt. Und da würde ich gerne diese beiden Punkte jetzt kurz noch mal aufgreifen mit euch. Also wenn wir sagen, die Menschen leben länger, dann fällt mir natürlich sofort Japan ein, das Land der Langlebigen schlechthin. Ist denn Japan unsere Zukunft?
Ja, also langfristig betrachtet deutliches Ja. Alterung ist die Zukunft jeden Landes weltweit. Allerdings unterscheidet es sich noch enorm, wann Länder Alterung in dem Maße erfahren werden, wie wir sie gerade in Japan sehen. Die Bandbreite global ist einfach enorm. Angesprochen Japan. Wenn wir jetzt mal anschauen, den Anteil der über 65-Jährigen, es gibt ja verschiedene Maßzahlen für die Alterung, aber das ist ja eine sehr bekannte, dann sehen wir, dass in Japan 28% der Bevölkerung in diese Altersgruppe fallen. Und das ist einfach weltweit einzigartig. Andere Länder folgen aber, vor allem in Europa, Deutschland eingeschlossen, etliche Länder, in denen der Anteil der über 65-Jährigen schon bei 20% oder mehr liegt. Sprich, jeder Fünfte fällt in diese Altersgruppe. Und am anderen Ende haben wir aber auch gleichzeitig Länder, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch Saudi-Arabien, Laos, Honduras, die Länder Zentralasiens zählen dazu, in denen der Anteil Älterer noch sehr gering ist, sprich unter 5%. Und das spiegelt aber jetzt das momentane Bild wider. Und es kann aber davon ausgegangen werden, dass in den folgenden Jahrzehnten der Anteil Älterer sich global deutlich erhöht. Und dann gibt es aber zum einen Länder eben, die starke Anstiege sehen werden, vor allem in Asien und Lateinamerika und der Karibik, allerdings von einem vergleichsweise niedrigen Niveau heute. Daneben haben wir Nordamerika und Europa, heute schon relativ alt, gibt weitere Anstiege, aber eben von einem hohen Niveau aus. Und dann dritte Kategorie sind die schon genannten Länder, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch die anderen genannten, heute noch auf einem recht niedrigen Niveau. Und die Anstiege werden auch entsprechend langsam erfolgen noch. Und das ist so ein Punkt, den ich hier noch betonen möchte. Zum einen ist es das Niveau. Wie hoch ist der Anteil Älterer oder wie hoch ist das Durchschnittsalter? Ist ja so eine andere Maßzahl, das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Und gleichzeitig aber auch, mit welcher Geschwindigkeit erfolgen Veränderungen in der Altersstruktur? Und da sehen wir eben gerade in einigen Ländern Asiens, in denen die Fertilität in der Vergangenheit sehr schnell zurückging, von durchschnittlich 5 Kindern pro Frau auf teilweise Geburtenzahlen, die vergleichbar sind zu Deutschland jetzt. Das bedeutet jetzt, dass die zukünftige Alterung auch um einiges schneller erfolgen wird, als wir das zum Beispiel in Deutschland gesehen haben.
Eine weitere weltweite Gemeinsamkeit ist die Mobilität der Menschen, die grenzüberschreitende. wenn wir jetzt mal Flucht und Vertreibung außen vor lassen, dann ist es rund 1% der Weltbevölkerung, die ihr Herkunftsland verlassen haben, um sich andernorts ein besseres Leben aufzubauen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass in vielen Ländern Bedarf an Arbeitskräften besteht. Ist denn Nordamerika nach wie vor der globale Sehnsuchtsort von Migrantinnen und Migranten?
Bevor ich die konkrete Frage beantworte, noch eine Hintergrundsache, zu der ich gerne was sagen würde. Es wurde ja angesprochen eben, dass 1% der Weltbevölkerung ihr Herkunftsland verlassen. Und das ist recht stabil, dieser Wert. Also wir sehen seit Anfang der 1990er Jahre, dass etwa 1% der Weltbevölkerung über einen Zeitraum von 5 Jahren, das liegt immer dieser Aussage zugrunde, in ein anderes Land ziehen. Und gleichzeitig hört man ja aber auch immer wieder mal, dass die internationale Mobilität zunimmt. Auf den ersten Blick kommt das vielleicht wie ein Widerspruch rüber, aber ist einfach dem geschuldet, dass ja die Weltbevölkerung, wie wir gerade auch schon ausführlich besprochen haben, noch am Wachsen ist und sprich 1% der Weltbevölkerung 1990 war einfach noch weniger als heute. Also ja, anteilig recht stabil geblieben, aber insgesamt bedeutet es mehr mobile Menschen. Konkret jetzt auf die Frage eingehend, ja, Nordamerika ist immer noch ein großes Ziel, global gesehen, wenn wir uns Wanderungen zwischen Weltregionen anschauen. Und da sehen wir eben, dass global betrachtet Nordamerika die meiste Zuwanderung erfahren hat und das vor allem aus Lateinamerika, Karibik und Asien. Und nicht nur, wenn man jetzt schaut, also rein die Zuwanderung, sondern auch, wenn man den Saldo betrachtet, wieder abzieht, wie viele Menschen wandern denn zurück oder ziehen fort, auch dann hat Nordamerika die meiste Zuwanderung erfahren. An zweiter Stelle folgt dann aber schon Nord- und Westeuropa, vor allem mit Zuwanderung aus Afrika und Asien. Und einen Aspekt würde ich aber gerne noch hinterher schieben. Jetzt ging es um Wanderungen zwischen Weltregionen. Wenn wir uns insgesamt die Wanderungen anschauen, dann sehen wir, dass diese vor allem innerhalb von Weltregionen erfolgen oder zwischen benachbarten Regionen. Also dass sehr viel Wanderung findet eben innerhalb von Asien ab, zwischen Länder Asiens oder auch Subsahara-Afrika, innerhalb der Länder dieser Region.
Nochmal zurückzukommen auf das Altern der Bevölkerung. Wenn wir über den ökologischen Fußabdruck sprechen, kann ja auch vieles eigentlich dafür sprechen, dass gerade eine kleinere und ältere Bevölkerung womöglich anders konsumiert, anders produziert und einen geringeren Verbrauch aufweisen könnte. Also das wäre womöglich ein positiver Effekt des Alterns und des Schrumpfens. Ist das real? Kann man sich das vorstellen als eine mögliche Zukunft?
Ja, theoretisch bedeutet natürlich, dass wenn weniger Menschen leben, auch weniger konsumiert wird und damit eben der Ressourcenverbrauch auch zurückgeht. Aber tatsächlich kommt es eigentlich eher auf den individuellen ökologischen Fußabdruck an. Also was jeder Einzelne verbraucht und vor allen Dingen, was die Menschen in den wohlhabenden Ländern verbrauchen, weil deren Pro-Kopf-Verbrauch, deren ökologischer Fußabdruck ist eben am größten. Und der hat sich auch tatsächlich nicht so stark verändert, weil trotz Umweltschutz und mehr nachhaltiger Produktion die Effizienzgewinne, die es in der Vergangenheit gegeben hat, durch gestiegenen Wohlstand kompensiert oder überkompensiert wurde. Man kann es vielleicht auch wieder an einem Beispiel festmachen. Autos sind heute effizienter, als sie es früher mal waren. Dafür fahren wir aber im Durchschnitt größere Modelle und auch längere Strecken. Und in der Summe hat sich dann der Verbrauch im Straßenverkehr in den letzten 25, 30 Jahren dadurch eben kaum verändert, ist also kaum gesunken. Insgesamt könnte man vielleicht sagen, um einen Effekt, wie er jetzt beschrieben wurde, zu erzielen, müsste die Bevölkerung ja schon schneller schrumpfen, als der Wohlstand wächst, abzüglich vielleicht noch den Effizienzgewinn. Aber das ist nicht wirklich die Frage. Ich denke, weltweit ist es der Konsum einer recht kleinen Elite, die den größten Anteil ausmacht. Und natürlich gehören wir hier in Deutschland zu den Ländern, die einen sehr hohen individuellen Wohlstand aufweisen. für uns persönlich mehr Nachhaltigkeit beim Einkaufen im Einkaufswagen ist ein erster Schritt. Die großen Probleme, die großen Aufgaben sind aber sicher die Energie und auch der Flächenverbrauch für Wohnen und Verkehr, also das Pendeln mit dem Auto und Flugreisen zum Beispiel. Wenn man sich die individuellen CO2-Preisschilder an so verschiedenen Aktivitäten ansieht, ist beispielsweise so eine Fernreise schon etwas, was den individuellen ökologischen Fußabdruck ganz massiv antreibt und kaum jetzt durch etwas bewussteren Konsum beispielsweise bei den Lebensmitteln kompensiert werden kann. Ich denke, dass man zusammenfassend sicher sagen kann, dass kurzfristige Erfolge zu erzielen vermutlich nicht ohne Einschnitte in den Wohlhabenderen, in den Ländern mit einem hohen Einkommen, dass es ohne das nicht gehen wird. Das ist eine Botschaft, die vielleicht in der aktuellen Situation bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen noch nicht ganz angekommen ist. Weiter so ist wirklich kaum mit einer nachhaltigen Zukunft zu vereinbaren.
Und wenn man da dann noch einen Schritt weiter geht, die Veränderungen durch den Klimawandel, also wenn wir an Dürren denken oder Überflutungen, die mancherorts Landstriche unbewohnbar machen, setzen dann ja auch wieder Bevölkerungsveränderungen in Gang. Migrationsprozesse stehen da in manchen Szenarien ganz oben. Das ist sofort intuitiv auch verständlich. Mich würde noch mal interessieren, ob durch die Klimakrise womöglich auch bei der Lebenserwartung oder bei der Geburtenentwicklung Veränderungen zu erwarten sind. Wird das vielleicht gedämpft, beispielsweise im Fall der Lebenserwartung?
Ja, die Frage nach der Mobilität oder der erzwungenen Mobilität, der Vertreibung durch extreme Ereignisse, durch Klimaveränderungen ist natürlich eine sehr aktuelle Sache. Man sollte vielleicht noch berücksichtigen, dass es häufig die Allerärmsten, diejenigen sind, die eben am stärksten von solchen, vom Klimawandel beeinflusst werden, dass es häufig die sind, die, denen eben auch die Ressourcen zur Flucht fehlen, die also tatsächlich dann in solchen Situationen auch kaum die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit zu bringen. Insofern ist diese Mobilität tatsächlich ein großes Problem oder die mangelnde Mobilität, die mangelnde Fähigkeit eben auch, sich dann diesen negativen Umweltbedingungen entziehen zu können, ist schon per se ein Problem. Um jetzt aber auf die Fertilität zu kommen, wenn wir uns jetzt anschauen, und da bietet eben Covid doch ein ganz gutes Lehrbeispiel. Es zeigt, wie Menschen auf Krisen und Unsicherheiten reagieren. In den wohlhabenden Ländern ist die Zahl der Geburten überwiegend gefallen. Das zeigt also, dass Menschen in unsicheren Situationen sich eher gegen Kinder entscheiden. In den weniger entwickelten Regionen ist aber gerade eher das Gegenteil der Fall. Dort hat die Krise den Zugang zu Familienplanung beispielsweise deutlich erschwert. Und Frauen und vor allen Dingen eben junge Mädchen bekommen dann unter solchen Bedingungen oft ungewollt mehr Kinder, als sie es eigentlich wünschen. Man kann hier vielleicht auch wieder als Take-Home-Message sagen, alles, was menschliche Entwicklung negativ beeinflusst, wie der Klimawandel oder ähnliche Extremereignisse, all das hat eben auch einen Einfluss auf die Fertilität. Bei der Lebenserwartung ist es vielleicht etwas intuitiver. Große Hitze ist ein direkter Stressfaktor. Er hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit, vor allem dann für Ältere und Kranke. Wir haben das auch in diesem Sommer schon gesehen, Kanada und den USA. Diese Hitzewellen sind viele Menschen daran direkt an der Hitze gestorben. Und das sind natürlich nur die direkten Folgen. Auch andere Extremereignisse nehmen zu. In den ärmeren Ländern überlasten dann solche Ereignisse oft dann auch die Gesundheitssysteme. Und das wiederum hat dann langfristige Folgen auch für Menschen, die nicht direkt betroffen sind. Schließlich haben wir noch die direkten und die indirekten Schäden durch den Klimawandel. Und Das beeinflusst natürlich die Entwicklung negativ. Und weniger Investitionen beispielsweise in nachhaltige Entwicklungen, weil dazu die Mittel fehlen, äußern sich dann natürlich auch wieder in der Lebenserwartung. Also auch da kann man sagen, alles, was die Entwicklung, was nachteilig für die Entwicklung ist, ist auch nachteilig für die Entwicklung der Lebenserwartung. Lebenserwartung ist ja ein sehr feinfühliger Indikator für eine ganze Reihe von Faktoren, die die Lebensqualität beeinflussen. Also nicht nur direkt jetzt Gesundheitssystem und Ähnliches, sondern auch die allgemeine Lebens- und Arbeitsbedingungen, das Wohnen, gesundheitsbewusstes Verhalten und Ähnliches.
Ja, vielen Dank für den Überblick oder den Einblick auch in das Verhältnis von Welt und Bevölkerung. Ist jetzt keine sehr positive Endstimmung, die wir hier themenbedingt hinterlassen können. Alle Zahlen lassen sich nochmal nachlesen in einer aktuellen Studie dazu, die wir auch verlinken werden. Und euch beiden ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war's für heute mit dem Podcast vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Beim nächsten Mal gibt's auch wieder interessante Studien und es würde mich freuen, wenn euch das dann auch wieder interessiert. Bis dahin, tschüss!